Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Energiedialogs. Heute habe ich mit dem Kraftwerksingenieur und Energieexperten Frank Hennig einmal über den kommenden Winter gesprochen. Wie sieht's da aus? Haben wir ganz sicher genug Gas? Dann haben wir noch gesprochen über die neuen Regelungen, womit der Gasverbrauch vermindert werden soll der Regierung. Und zum Ende wurde es ganz, ganz interessant. Da haben wir nämlich über die ökonomischen Folgen gesprochen, die sich aus dieser ganzen Lage und den gesteigerten Energiepreisen ergeben. Ich wünsche euch frohes Lernen bei der Folge und schalte jetzt rein. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energiedialogs mit mir, dem subjektiven Studenten und dem Kraftwerksingenieur und Energieexperten Frank Hennig. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Es ist viel passiert. Und erstmal möchte ich Sie fragen, wie geht's Ihnen, Hennig? Alles gut?
Ja, danke. Keinen Grund zur Sorge.
Perfekt. Hallo. Genau, die letzte Folge ging ja auch so ein bisschen darum, was passiert, wenn jetzt Putin tatsächlich uns den Gashahn zudrehen würde. Und die Neuigkeiten sind die, dass Gas wohl wieder geliefert wird. Zwar nicht so viel wie vorher, aber zumindest brauchen wir uns vermutlich keine Sorgen mehr machen, dass komplett gar kein Gas mehr geliefert wird. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie sieht's denn aus für diesen Winter? Können wir denn da jetzt erstmal ausatmen und uns sicher sein, dass die Heizungen durchgehend an sein werden? Wie sehen Sie die aktuelle energetische Lage in diesem Land? Ist das Gas sozusagen und auch das Öl für diesen Winter sicher?
Ja, wie gesagt, Vorhersagen sind immer schwierig. Positiv ist, dass die Speicherfüllstände im Plan liegen. Also wir haben jetzt schon, ich glaube, deutlich über 80% erreicht. Das ist positiv und das gibt eine gewisse Sicherheit für den kommenden Winter. Natürlich ist die Frage, wie Putin weiter verfahren wird, weitgehend ungeklärt. Im Moment fließt ja durch Nord Stream 1 nur eine ziemlich geringe Menge. Die wird jetzt nochmal unterbrochen durch weitere Wartungsarbeiten. Ja, wie auch immer. Ich denke, Putin wird über den Winter die Gasfrage als Druckmittel benutzen. Wir befinden uns ja de facto in einem Wirtschaftskrieg. Und ich glaube nicht, dass er den Gashahn ganz zudrehen wird. Er wird immer etwas damit spielen. Er sieht uns lieber vor Angst schlottern als vor Kälte. Damit kann er zwei politische Ziele erreichen. Erstens, der Gasmangel in Europa wird Europa und die EU spalten. Die Solidarität, die jetzt in aller Munde war, wie man sich gegenseitig helfen wird, das halte ich für nicht gegeben. Wenn es tatsächlich knapp wird, wird jeder an sich denken. Und zum Zweiten wird natürlich die innenpolitische Stimmung in Deutschland umschlagen, wenn der Gaspreis weiter steigt, wenn es Versorgungsengpässe gibt. Dann wird innenpolitisch ein Druck entstehen mit einer anderen Haltung zum Ukraine-Krieg, der dann von der Regierungslinie vermutlich abweicht. Das wären zwei Ziele, die Putin verfolgt mit dieser Gasstrategie. Die Auswirkungen für die Bevölkerung besteht natürlich vor allem in der Preisfrage, aber da kommen wir vielleicht noch drauf zurück.
Ja, genau, da kommen wir zum Ende noch drauf zurück. Vielleicht nochmal eine Nachfrage dann. Angemessen wäre dann für diesen Winter gesichert. Tatsächlich müssten wir oder würden Sie sagen, wir müssen eigentlich jetzt schon auch an den nächsten Winter denken, weil ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg nicht so schnell beendet wird, ich glaube gerade mit den LNG und so weiter, ich glaube, das dauert ja noch. Also da werden wir es ja niemals die Lieferung, sag ich mal, auffangen können jetzt bis zum Winter 2023 dann. Würden Sie sagen, man muss eigentlich jetzt auch schon an den nächsten Winter denken? Oder können wir da erstmal entspannt sein? Bis dahin haben wir LNG, bis dahin haben wir sozusagen andere Lieferanten. Oder glauben Sie, dass das illusorisch ist und man im Prinzip ja am besten schon im Januar immer noch möglichst viele Speicherstände haben sollte? Januar, Februar, für den nächsten Winter. Wie sehen Sie das?
Ja, also was unsere Regierung derzeit macht, das ist Fahren auf Sicht, das ist nur situatives Reagieren. Dieses Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, mit dem also Kohlekraftwerke wieder zurückkehren an den Markt, das gilt ja nur bis März 2023. Aber zu diesem Zeitpunkt wird sich an der Lage ja nichts geändert haben. Also für den darauffolgenden Winter müsste man dieses Gesetz entweder verlängern, weil selbst wenn sich die Gasversorgungslage verbessert, dadurch, dass wir zum Beispiel bei Greifswald das erste LNG-Terminal noch diesen Winter in Betrieb bekommen, dass an der Nordsee vielleicht im Frühjahr oder so die Mengen, die uns möglicherweise von Seiten Russlands wegfallen, die können wir nicht ersetzen durch LNG. Das ist mengenmäßig nicht möglich. Also ja, durch parallele Sparmaßnahmen und volle Speicher können wir diesen Winter hoffentlich abpuffern. Aber für den nächsten Winter, selbst für die darauf folgenden, stehen die Probleme de facto genauso. Und es gibt keine weiterführende Strategie der Regierung, kann ich jedenfalls nicht erkennen, wie man jetzt, ich sag mal, über die Winter bis 2030 kommt. Es gibt ja, es würde einen generellen neuen Ansatz erfordern, die Besinnung auf die traditionellen, konventionellen, sei es Kohle oder Kernkraft. Wissen muss man, und das realisiert die Regierung offenbar nicht, dass wir auch durch den Zubau großer Zahlen von Wind- und Solaranlagen eben eine sichere Versorgung nicht hinkriegen, ohne wahnsinnig große Speicher, die wir nicht haben und auch nicht bald haben werden.
Okay, das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Also gehen Sie auch davon aus, dass der Gasverbrauch alleine für Strom im nächsten Jahr auch rapide zunehmen wird, weil einfach Atomkraftwerke und eventuell auch Kohlekraftwerke nicht mehr laufen. Also vermutlich, oder zumindest ist da dann ein weiterer Konflikt halt für die Grünen da, dass man halt, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht noch weiter die Kohlekraftwerke laufen lassen oder halt auch die Atomkraftwerke, dass dann logischerweise auch der Strom relativ viel Gas frisst, wenn man jetzt so vorausschaut. Dass das auch ein Problem wird dann natürlich für den nächsten Winter, wenn so viel Gas alleine schon für die Lichter und die Handys verbraucht wird sozusagen.
Also offensichtlich wird es nicht gelingen, das Gas aus der Stromversorgung rauszuhalten. Im Gegenteil, die Abschaltung der Kernkraftwerke ist da völlig kontraproduktiv. Also wir brauchen nach wie vor Gas für den Strommarkt. Und das, wenn es jetzt zur Abschaltung kommt, und danach sieht es aus, zumindest Emden und Neckarwestheim werden wohl vom Netz gehen, so wie es jetzt aussieht. Der Strom muss ersetzt werden. Und das bedeutet natürlich aus Sicht der Emissionen oder des Klimaschutzes einen Rückschritt. Und die Kohlekraftwerke, die dann weiterlaufen, ja, die verstärken dieses Problem zusätzlich. Also wie gesagt, wir haben diese zwei Gesetze, die parallel wirken, das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und das Kraftwerksbereithaltungsgesetz, die gegenläufig wirken. Gleichzeitig subventionieren wir weiter elektrischen Verbrauch, indem wir E-Mobile subventionieren. Das heißt, die Verbraucherseite wird zusätzlich belastet. Also wir subventionieren E-Mobile, die dann zunehmend mit Kohlestrom betrieben werden. Das macht aus Klimasicht nur erst recht keinen Sinn. Das zeigt aber, dass diese Energiewende im Grunde genommen an keiner Stelle mehr aufgeht.
Wie ist das denn, wenn Sie da vielleicht ganz kurz was zu sagen können mit den Kohlekraftwerken? Sie sagten gerade schon, dass die sich widersprechen, also zwei verschiedene Regeln, die irgendwie festgelegt wurden. Was schätzen die denn ab wann? Also ist aktuell der Plan, dass gar kein Kohlekraftwerk mehr an ist? Kann man das schon jährlich festlegen? Also wenn jetzt, sag ich mal, sich nichts mehr ändert? Sie grinsen.
Nein. Also es gibt im Koalitionsvertrag ja die Aussage, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Das ist irreal, weil wir ja zunächst über das Bereithaltungsgesetz wieder einsteigen, wobei wir jetzt im Moment erst ein einziges Kohlekraftwerk haben, was wieder in den Strommarkt zurückgekehrt ist, in Mehrum. Es wird jetzt ab September, Oktober werden das wahrscheinlich mehrere werden, auch Braunkohlekraftwerke. Dann hoffen wir alle, dass wir gut über den Winter kommen. Dann steht, wie schon gesagt, stehen die nächsten Winter ja an, wo noch Unklarheit besteht, wie wir die Versorgung sichern, wie man dann bis 2030 aus der Kohle aussteigen will oder selbst bis 2038. Ja, das sind aufgeschriebene Wunschvorstellungen, die sachlich nicht unterlegt sind. Also ich kenne kein Zahlenwerk, was da sinnvoll beschreiben würde, wie wir unseren Bedarf erfüllen, den wir ja gleichzeitig mit Subventionen angereichert noch erhöhen. Also Stichwort E-Mobile und Wärmepumpen. Wir erhöhen Abnahmebereich und gleichzeitig schwächen wir die Erzeugerseite. Das geht nicht zusammen, das geht auch rechnerisch nicht auf. Wie gesagt, es sind zahlreiche Wunschvorstellungen, die hier die Regierungen treiben. Und ja, wir werden sehen. Es ist situativ und operativ, was derzeit passiert. Und wir müssen da auch erstmal schauen, was kommt.
Alles klar, vielen Dank. Dann das nächste Thema, was wir ansprechen wollten, waren die neuen Regeln sozusagen für diesen Winter, mit denen man Gas einsparen möchte. Wir haben gehört, dass irgendwie die Räume nur noch auf 19 Grad erhitzt werden sollen und dass öffentliche Räume teilweise gar nicht mehr erhitzt werden sollen. Was halten Sie von diesen Regelungen? Würden Sie auch sagen, ja, die machen schon Sinn in der aktuellen Situation oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja, das ist kleinteiliges Agieren, was im Grunde genommen die Hilflosigkeit zeigt. Also natürlich ist Sparen sinnvoll. Wir können aber nicht zu null sparen. Das wird nicht gehen. Und zum anderen haben wir ja, was die Preise betrifft, sowohl Strom als auch Gas, haben wir schon Spitzenpreise in Europa, sogar weltweit. Also ich denke mal, sowohl Wirtschaft als auch Haushalte haben in den vergangenen Jahren schon viel unternommen, um ihren Energieverbrauch zu senken. Bei diesen Preisen ist das naheliegend. Speziell die Wirtschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie hocheffektiv ist. Also in Deutschland ist das Wirtschaftswachstum schon seit vielen Jahren vom Wachstum des Energieverbrauchs abgekoppelt. Da sind wir eines der wenigen Länder in der Welt, die das überhaupt schaffen. So, und wenn wir jetzt noch weiter Druck erhöhen, sind sicherlich weiterhin Einsparungen möglich, aber die sind im geringen Prozentbereich. Die tief hängenden Früchte sind da schon geerntet. Das muss uns schon klar sein. Warum jetzt von Seiten der Regierung das gesetzlich festgelegt werden muss und warum man lächerliche Verbrauchertipps gibt, jetzt Waschlappen zu benutzen oder Ähnliches. Also das ist lächerlich, das kann kein Kabarettist so gut rüberbringen, wie das derzeit unsere Politiker machen. Aber das zeigt letzten Endes die ganze Hilflosigkeit des Agierens und auch die Erfolglosigkeit der bisherigen Schritte der Energiewende.
Ja, vielen Dank. Hilflos sind, glaube ich, auch die Bürger mit den gestiegenen Preisen und wahrscheinlich auch die Unternehmer mit den gestiegenen Preisen. Das ist das letzte Thema, was wir heute ansprechen wollen, mit den Energiepreisen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die noch nicht so ganz angekommen sind, sondern dass das jetzt in den nächsten Monaten immer stärker zeigen wird. Ich habe auf anderen Podcasts gehört von Deindustrialisierung, weil einfach viele Unternehmen die Preise gar nicht mehr wirklich zahlen können. Sie sind jetzt kein Ökonom, aber was haben Sie denn für eine Einschätzung dazu? Also was sind das eigentlich die wirklichen Folgen? Ich meine, weil ich habe das Gefühl, dass wir alleine schon alle froh sind, wenn wir wissen, dass die Heizungen laufen, aber über die ganzen systemischen Folgen des Ganzen, die eigentlich vielleicht sogar noch stärker durchschlagen, als zwei Tage kurzfristig zu frieren, was natürlich auch schlimm wäre, keine Frage, aber dass die wirklich langfristig sind und sich auch langfristig auf das Leben der Bürger dieses Landes auswirken können. Was würden Sie dazu sagen?
Also ich habe jetzt von einer Umfrage gelesen, nach der über 40% aller Unternehmen in Deutschland die Energiesituation als existenzgefährdend betrachten. Viele Firmen haben bereits die Produktion runtergefahren, zum Beispiel Trimet Aluminium. Speziell die Glasindustrie leidet, speziell auch die mittelständischen Unternehmen, hinter denen jetzt keine großen Konzerne stehen, die da vielleicht noch Rettungsmaßnahmen einleiten können. Also diese energetische Situation bedeutet eine Krise, die sich anbahnt, wo man tatsächlich befürchten muss, dass es zahlreiche Insolvenzen gibt und damit verbunden eben die entsprechende Arbeitslosigkeit. Was im Moment so deutlich ist, ist der steigende Gaspreis. Und für die Haushalte bedeutet das ja nicht nur, dass die Versorger die Preise erhöhen, sondern es kommt jetzt die Gasumlage dazu. Es kommt dazu eine Regelenergieabgabe aufs Gas und es kommt eine Speicherumlage aufs Gas ab Oktober. Und das heißt, für einen Normalhaushalt, der gasbeheizt ist, wird das nochmal extra 600 Euro Zusatzkosten etwa im Jahr bringen zu den Preiserhöhungen, die der Versorger ohnehin ausspricht. Und Gas ist aber nur die eine, wenn auch im Moment sehr dramatische Entwicklung, weil jetzt schon die Abschläge drastisch erhöht wurden, wo viele jetzt sozusagen aus den Wolken fallen. Die zweite Lunte brennt schon, das ist der Strompreis. Wir haben an der Börse in Leipzig eine absolut gefährliche Entwicklung. Also im Vergleich zu vor 2 Jahren hat sich der Großhandelspreis mindestens verzehnfacht. Und dieser Preis kommt erst später bei den Endkunden an, weil die Versorger und die Stadtwerke diesen Strom schon vor einem oder vor 2 Jahren gekauft haben, den wir jetzt beziehen. Jetzt müssen sie aber die Verträge für die Zukunft machen. Und das heißt, der Großhandelspreis ist dann drastisch erhöht. Darauf kommen dann alle Steuern und Umlagen für den Endkunden. Also wir sind heute schon bei Einstiegspreisen für Neukunden etwa bei 50 Cent, über 50 Cent. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und dann deutet sich natürlich die soziale Komponente an. Wir haben heute schon 320.000 Abschaltungen im Jahr, also von Haushalten, die die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Das wird drastisch zunehmen, weil viele tatsächlich das Geld dann nicht mehr haben, für Gas und Strom ihre Rechnungen zu bezahlen. Und dann gibt es die Forderung, speziell jetzt aus der SPD und von den Linken, die ich für völlig berechtigt halte, dass man im Winter Haushalten nicht Strom oder Gas abstellt. Dann bleibt aber das negative Geschäft am Versorger hängen oder an den Stadtwerken. Das heißt, die schreiben rote Zahlen und drohen am Ende in Insolvenz zu gehen. Das heißt, die Regierung wird dann auch die Versorger und Stadtwerke retten müssen. Und wo kommt das Geld her? Am Ende wird sich der Staat das irgendwo zurückholen über Steuererhöhungen oder von den in Anführungsstrichen Reichen, wobei ja offenbar schon jeder als reich gilt, der keine Sozialleistungen empfängt. Also wir gehen auch sozial einer Krise entgegen, die Auswirkungen haben wird.
Ja, okay. Vor allem, was man ja häufig vergisst, ist, dass ja der Strompreis und der Gaspreis, dass die relativ stark korrelieren, weil halt eben genau der letzte, also wir hatten das ja mal mit der Merit Order erklärt, dass praktisch eigentlich der Gaspreis bestimmt sozusagen, wie viel auch alle anderen Kraftwerke verdienen. Ne, das heißt also, dass im Prinzip der Gaspreis vorgibt, wie teuer auch der Strom ist. Und wenn der Gaspreis steigt und wir immer noch Gas zur Verstromung nutzen, dann ist es so, dass das halt einfach dann komplett durchgedrückt wird und beides im Prinzip Hand in Hand geht.
Deswegen wäre es ja wichtig, dass man Gas nicht mehr für die Verstromung einsetzen muss. Ja. Wenn man aber jetzt vollkommen kontraproduktiv die Kernkraft- und Kohlekraftwerke abschaltet, dann muss natürlich mehr Gas verstromt werden oder wir müssen mehr importieren. Und im europäischen Markt sehen wir gerade die nächste Lunte, die brennt. Das ist das Missmanagement bei der französischen Kernkraft. Wir hoffen, dass jetzt bis zum Winter viele Reaktoren wieder zurückkommen und wieder in Betrieb gehen. Ansonsten ist der ehemalige Exporteur Frankreich zum Importeur geworden oder wird es oder ist es bereits. Wir können aber kaum exportieren, es sei denn, wir haben sehr sonnenreiche Tage. Aber da ist der Strombedarf eh geringer. Das heißt, im Winter bei Dunkelheit und Kälte haben wir eigentlich nichts übrig, was wir exportieren könnten, außer dann möglicherweise Strom, der aus Gas erzeugt wird. Die französischen Endkunden trifft es nicht ganz so hart, weil Macron hat den Strompreis gedeckelt. Was dort an erhöhten Kosten auf die Kunden zukommt, übernimmt der Staat mit Steuergeld. Unsere Kunden, also die deutschen Kunden, sind dem Strommarkt völlig ausgeliefert. Das heißt, die weiter steigenden Preise werden völlig umgelegt. Also wir gehen da, wie sagt man, spannenden Zeiten entgegen.
Ja, und wir werden die Zeiten verfolgen und hier regelmäßig neue Folgen rausbringen, vielleicht auch dann im Winter in einem kürzeren Takt, je nachdem, wie viel passiert. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Hennig. Gerne den Kanal hier abonnieren. Und ansonsten verabschiede ich mich bei Ihnen und bei den Zuschauern und sage bis zur nächsten Folge.
Danke, tschüss.